In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe erfahrt ihr, wie Ozeane ungeliebte Treibhausgase verschwinden lassen, was für ein Temperaturbalanceakt zwischen Ozeanen und Luft stattfindet und warum ein Meer im Prinzip so funktioniert wie die große Umhängetasche in einem schwedischen Möbelhaus. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Leute. Heute können sich ja alle Hörerinnen, alle Hörer den Titel der Folge komplett unterschreiben. Wir lieben Ozeane. Ich meine, wer tut das nicht? Ne? Schließlich liegen die schönsten Urlaubsziele an den Küsten der Weltmeere. Es gibt faszinierende Unterwasserwelt in den Ozeanen, die wir beim Tauchen oder in Unterwasserdokus am Fernseher bestaunen können. Und dann sind Ozeane auch noch Lieferant für Nahrung und Transportwege für unsere Konsumgüter. Also Ozeane sind einfach genial. Wir lieben die alle.
Ja, Jens, das hast du sehr schön zusammengefasst. Aber um nichts davon geht's heute. Wir sind ja hier ein Podcast übers Klima und die Physik, sonst nix. Also auch nix mit Holiday-Lifestyle-Shopping und solchen Sachen.
War irgendwie klar, dass ihr das irgendwie wieder gleich auf die harte Tour einkassiert, sobald ich mal versuche, hier ein bisschen Flockigkeit reinzubringen, was ja meine Rolle ist. Aber trotzdem wollen wir ja positive Messages heute verbreiten, sonst würde die Folge ja nicht so heißen, wie sie eben heißt. Es muss also auch rein physikalische Gründe geben, warum wir den Ozean lieben sollten und können. Und ich bin sehr gespannt darauf, was diese Gründe sind und die heute von euch zu erfahren. Denn auch heute sind die beiden Physikmatrosen Johannes
Moin.
Und Michael
Hallo.
Wieder hier an Bord und schippern mit Captain Jens über die Weltmeere der Klimaphysik. So, dann rückt jetzt mal raus mit der Sprache. Warum lieben wir Ozeane? Physikalische Begründung jetzt.
Hi Captain. Also, wir können physikalisch tatsächlich mit Fug und Recht sagen, die Weltmeere haben uns bislang voll den Hintern gerettet. Denn ohne die Klimawirkung der Ozeane wäre die Erderwärmung schon viel, viel stärker vorangeschritten, als sie heute sowieso schon ist.
Also, das heißt, hätten wir jetzt genauso viel CO2 und andere Treibhausgase in die Luft gepustet, wie wir es eben haben, aber die Ozeane wären nicht da, dann wäre die Erwärmung der Erde noch stärker, als wir es jetzt messen können.
Genau, sogar weitaus dramatischer. Und zwar bremsen die Ozeane den Temperaturanstieg der Atmosphäre aus zwei unterschiedlichen Gründen. Beide sind physikalisch sehr spannend und beiden wollen wir heute hier mit dir zusammen nachspüren.
Okay, dann mal los. Warum lieben wir Ozeane? Zwei Gründe.
Ja, also der erste Grund, das kann ich schon mal spoilern, ist, dass die Ozeane große Mengen des von uns Menschen in die Luft gepusteten CO2, also des wichtigsten Treibhausgases, aus der Luft wieder rausholen und im Meerwasser speichern. Und dadurch kann es natürlich dann nicht mehr als Treibhausgas wirken, was dann die Erderwärmung natürlich bremst. Aber wir fangen mal ganz vorne an, noch vor der Industrialisierung. Damals hatten wir ja ungefähr 280 ppm CO2 in der Luft. Das haben wir schon häufiger erzählt, nicht? Also 280 von 1 Million Luftteilchen waren damals CO2-Moleküle. Und diese Moleküle, die flitzen ja quer durcheinander in der Atmosphäre hin und her. Und die stoßen natürlich ständig auch mit anderen Luftteilchen zusammen. Denn Luft ist ja einfach ein einziges riesiges Teilchengewusel. Und über den Ozean, da grenzt ja die Luft an das Wasser. Und da kann es dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit immer wieder dazu kommen, dass ein CO2-Molekül beim Rumwuseln auf die Wasseroberfläche trifft und dann vom Wasser aufgenommen wird.
Und das kann dann einfach sozusagen die Nachbarschaft wechseln? Es kann umziehen, dieses CO2-Molekül von der Luft ins Wasser rein?
Genau. CO2 ist in Wasser löslich. Das heißt, ein CO2-Molekül kann sich zwischen die Wassermoleküle mogeln und wird dann Teil dieser Flüssigkeit. Aber auch im Wasser sind die Moleküle am Rumwuseln. Die sind dabei nicht ganz so frei wie in der gasförmigen Luft, weil es zwischen den Molekülen im Wasser anziehende Kräfte gibt. Trotzdem kann es eben an der Grenzfläche zur Luft andersrum auch passieren, dass einzelne Moleküle sich aus der Flüssigkeit verabschieden und zum Teil der Luft werden, in die Luft aufsteigen. Das passiert auch ständig mit Wassermolekülen. Diesen Vorgang nennt man Verdunsten. So gelangt ja der Wasserdampf in die Luft, der ja auch ein wichtiger Teil unserer Erdatmosphäre ist. Aber eben auch CO2-Moleküle, die im Wasser gelöst sind, können so mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zurück in die Luft schlüpfen.
Okay, jetzt habe ich verstanden, CO2-Moleküle können von der Luft ins Wasser wechseln, aber auch andersrum, vom Wasser in die Luft. Und gleicht sich das dann irgendwie aus oder wie ist das?
Ja, wenn sich der CO2-Anteil in der Luft auf lange, lange Zeit nicht ändert, so wie es eben vor der Industrialisierung ja der Fall war, dann gleicht sich das aus. Also damals hatten sich diese beiden Prozesse so eingependelt, dass genauso viel CO2 vom Wasser immer wieder in die Luft gelangt, wie andersrum von der Luft ins Wasser. Das ist dann wieder so ein berühmter Gleichgewichtszustand. Mhm. Und den gab es eben damals vor der Industrialisierung. Aber eben mit dem Verfeuern von Kohle, Öl und Gas stieg ja jetzt der Anteil von CO2 in der Luft immer weiter an. Und damit steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein CO2-Molekül aus der Luft auf die Meeresoberfläche trifft, einfach weil es viel mehr gibt, und dann im Wasser gelöst wird. Mhm. Jetzt ist also das Gleichgewicht, das lange Zeit bestanden hat, gestört. Es gelangt jetzt also mehr CO2 von der Luft ins Wasser als umgekehrt. Mhm.
Aber das hieße ja dann auch, dass sich CO2 im Wasser immer weiter auch ansammeln kann jetzt.
Ja.
Und damit steigt ja dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass andersrum auch wieder mehr CO2 in die Luft verdunstet, weil einfach mehr im Wasser drin ist und das öfter vorkommt, dass so ein Molekül da an der Oberfläche in die Luft rein springt. Das müsste sich ja doch dann auch irgendwann wieder ausgleichen, oder?
Ja, das passiert auch irgendwann, aber mit sehr großer Zeitverzögerung. Das messen wir heute noch nicht. Und das hat einen sehr konkreten Grund. Denn wenn CO2 aus der Luft im Wasser gelöst wird, dann reagiert ein großer Teil davon mit den Wassermolekülen. Also es finden chemische Reaktionen im Wasser statt. Es entsteht aus CO2 und diesen H2O, also den Wassermolekülen, die reagieren zu Kohlensäure. Die zerfällt dann nochmal chemisch weiter in ein freies Proton und in sogenanntes Hydrogencarbonat. Also das ist wirklich eine komplexe Chemie, die da im Meer abläuft. Für alle übrigens, die diese Prozesse ganz genau gerne verstehen möchten, verlinken wir in den Shownotes eine ganz tolle Erklärung vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Die hat mir auch sehr geholfen, das alles zu verstehen. Das packen wir in die Shownotes. Und das ist wirklich ein toller, auch auf Deutsch geschriebener, verständlicher Text mit tollen Grafiken. Großes Lob hier ans Helmholtz-Zentrum Geomar.
Genau. Was für uns heute wichtig ist, durch diese chemischen Prozesse im Meer wird sehr viel von dem CO2, das wir in die Luft entlassen, im Wasser eingefangen und umgewandelt, sodass es erstmal nicht mehr zurück in die Luft kommt. Ja? Das Meerwasser kann also dankenswerterweise zurzeit immer weiter CO2 aus der Luft fischen. Das hilft uns sehr, denn wir haben in der Luft ja schon viel zu viel CO2. Mhm. Außerdem wird die oberste Wasserschicht durch Wind und Wellen ständig durchmischt, sodass gelöstes CO2 oder die Reaktionsprodukte, in die das dann umgewandelt wird, auch in tiefere Bereiche des Meeres gelangen können. Die oberste Schicht hat also immer wieder freie Kapazitäten, um CO2 aufzunehmen. Und Meeresströmungen zum Beispiel, die auch in die Tiefe gehen können, CO2-reiches Wasser dann abtransportieren, sozusagen nach unten verschwinden lassen. Natürlich taucht das irgendwann auch irgendwo wieder auf, aber das dauert sehr, sehr lange. Und für uns im Augenblick, also auf Jahrhunderte gesehen, ist dieser Prozess erstmal sehr günstig, weil er eben einen guten Teil des CO2s, das wir in die Luft pusten, im Meer wegsperrt.
Hm. Okay, interessant. Ich fasse das mal kurz zusammen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ihr müsst es korrigieren sonst. Vor der Industrialisierung, also vor 1850, sagen wir mal, hatten wir 280 ppm CO2 in der Luft. Und weil sich dieser Anteil eben ganz lange, über Jahrtausende bis dahin kaum geändert hat, gab es ein Gleichgewicht. Das Meer hat genauso viel CO2 aus der Luft aufgenommen, wie es wieder an die Luft abgegeben hat. Im Gleichgewicht. So.
Ja.
Heute ist die Lage anders, weil wir Menschen in relativ kurzer Zeit sehr viel zusätzliches CO2 in die Luft gepustet haben durch Verbrennungsprozesse und so weiter. Das heißt, der Anteil der CO2-Moleküle an der Luft ist schnell angestiegen. Und damit ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass CO2-Moleküle beim Rumwuseln in der Luft, weil einfach mehr da sind, auf Wasser treffen und im Wasser dann gelöst werden. Umgekehrt steigt aber die Wahrscheinlichkeit nicht, oder zumindest viel langsamer, dass auch vom Wasser CO2 in die Luft steigt, weil das CO2 im Wasser zu neuen Stoffen reagiert und quasi treibhausmäßig unschädlich gemacht wurde und auch in tiefere Schichten teilweise transportiert wird. So, man könnte also sagen, die Ozeane nehmen heute netto mehr CO2 auf, als sie wieder abgeben. Was ja ein Grund ist, sie zu lieben.
Absolut, das ist ein sehr guter Grund, sie zu lieben.
Ja.
Und da können wir ihnen wirklich dankbar sein. Natürlich ist das eine etwas vereinfachte Darstellung jetzt, weil CO2 im Wasser wird ja auch noch von Pflanzen und Phytoplankton, also pflanzlichen Plankton aufgenommen, die das ja für den Stoffwechsel brauchen. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, das meiste davon wird dann von Tieren, die diese Algen und so weiter und die Pflanzen fressen, am Ende auch wieder ausgeatmet. Und trotzdem bleibt aber natürlich ein bisschen was in abgestorbenen Pflanzenteilen oder auch in Tierkadavern gespeichert, die dann auf den Meeresgrund sinken. Das heißt, auch so wird CO2 quasi eingelagert. Dieser Effekt ist aber viel kleiner als der durch die direkte Speicherung von CO2 im Wasser.
Ja, okay, also das sind verschiedene Facetten in dem Aspekt. Pflanzen, Tiere, chemischer Austausch und so weiter. Weiß man denn, wie groß insgesamt dieser CO2-Speichereffekt der Meere ist. Also was macht das aus?
Ja, das hat man in vielen Studien untersucht. Man weiß es natürlich nicht aufs Prozent genau, aber man geht so davon aus, dass die Weltmeere etwa 25-30% von allem CO2, das wir Menschen zusätzlich in die Luft gepustet haben, dass die Weltmeere das eingefangen und gespeichert haben.
Also 25-30%, das ist ja richtig viel. Also wenn das ganze CO2, das uns die Ozeane so aus der Luft geholt haben, stattdessen auch noch in der Atmosphäre wäre, dann hätten wir ja noch einen deutlich stärkeren Treibhauseffekt und es wäre noch wärmer, als es jetzt schon ist.
Ja, wir wären womöglich schon bei über 2 Grad Temperaturanstieg, statt wie heute bei etwa 1,5 Grad.
Also ganz klares Zwischenfazit, wir lieben die Meere, weil sie so viel von unserem selbstproduzierten CO2 aufnehmen und damit verschaffen sie uns mehr Zeit, kann man das so sagen?
Ja.
Als wir ansonsten hätten, um mit dem Freisetzen von diesen Treibhausgasen auch wieder aufzuhören und sie wieder runterzufahren.
Genau, das stimmt. Aber leider hat die Speicherung auch heftige Nebenwirkungen, die müssen wir auch dringend besprechen.
Aber nicht jetzt. Die Probleme mit den Ozeanen wollen wir auf nächste Woche verschieben.
Stimmt.
Heute lieben wir die Ozeane, ja, und zwar voll und ganz. Und dafür habt ihr ja einen zweiten Grund fürs Lieben der Ozeane auch noch angekündigt am Anfang. Welcher ist denn der zweite Grund?
Genau. Die Meere nehmen uns nicht nur CO2 aus der Luft ab und bremsen damit indirekt die Erwärmung der Atmosphäre, sondern die Meere speichern auch ganz direkt Wärme, die in der Luft ist. Also auch Wärme nehmen sie uns ab.
Und das bedeutet dann, die Ozeane kühlen quasi die Luft? Oder wie muss ich mir den Effekt jetzt vorstellen? Wärme irgendwo wegnehmen ist ja kühlen.
Ja, kann man im Prinzip so sagen. Aber es ist wieder nicht ganz so einfach, wie es klingt. Aber da steckt auch wieder spannende Physik drin.
Okay, Leinen los. Zweite Tour über die Ozeane der physikalischen Untiefen.
Ja, auch da gucken wir uns erstmal an, wie eigentlich Wärme jetzt zwischen Luft und Wasser überhaupt ausgetauscht wird.
Ich glaube, das kann sogar ich erklären, weil ich ja bei euch schon lange Nachhilfe habe. Wärme ist ja eine Form der Energie.
Ne? Das ist schon mal richtig.
Ja. Und wenn Luft jetzt, sagen wir mal, 20 Grad Celsius warm ist, dann steckt da mehr Wärmeenergie darin als in 0 Grad Luft.
Ja.
So. Und zwar wuseln die Luftteilchen bei warmer Luft viel wilder und viel schneller durcheinander als bei kälterer Luft. Und je schneller die Teilchen da rumflitzen, desto heftiger stoßen sie sich auch immer wieder mit der Wasseroberfläche. Und manche Luftteilchen können dann ins Wasser schlüpfen, so wie das CO2 eben auch ins Wasser schlüpfen kann, das habt ihr ja eben erklärt. Aber alle anderen, die da anstoßen, lassen bei diesen Stößen mindestens mal ihren Wumms da und schubsen die Wasserteilchen an, sodass die auch schneller flitzen. Ne? Dann wuseln die Wasserteilchen schneller rum als vorher. Das heißt, das Wasser wird wärmer und die Energie kommt aus der Luft.
Ganz richtig, perfekt erklärt.
Sehr gut. Ja.
Allerdings läuft auch dieser Prozess, wie immer in der Natur, auch andersrum ab. Also Wassermoleküle stoßen natürlich auch an Luftteilchen an dieser Grenzschicht und können natürlich so auch Wärme an die Luft abgeben.
Also an der Oberfläche des Wassers.
Ne? Genau, es ist immer in beide Richtungen. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch andere Prozesse, über die Wärme ausgetauscht werden kann zwischen Wasser und Luft. Zum Beispiel kann Wasser in die Luft verdunsten und so auch Wärme aus dem Wasser mitnehmen, weil die Teilchen dann sich ja weiter bewegen. Und auch über Wärmestrahlung kann natürlich Energie ausgetauscht werden. Letztlich gilt aber wie immer in der Physik die goldene Regel, Wärmeenergie fließt von warm nach kalt. Warme Luft heizt also kälteres Wasser auf oder warmes Wasser erwärmt eben kältere Luft.
Genau, und das merkt man auch deutlich, nämlich an den Temperaturunterschieden in der Luft zwischen Sommer und Winter, je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet. An der Küste haben wir etwas, das nennt man ein Seeklima. Da sind die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter viel kleiner als tief im Inland, also mitten auf einem Kontinent. Denn im Sommer ist das Meerwasser kälter als die Luft. Das heißt, die Luft gibt Wärme ans Meer ab und die Luft wird dadurch etwas kühler. Im Winter ist das Meer aber noch warm, vom Sommer, wo es die ganze Wärme aufgenommen hat. Deswegen erwärmt im Winter das Meer die deutlich kältere Luft. Mhm. Und im Ergebnis ist im Sommer die Luft dank Meerwasser kühler und im Winter ist sie dank Meerwasser wärmer.
Mhm.
Wohingegen, tief im Inland, mitten auf dem Kontinent, herrscht das sogenannte Kontinentalklima. Da schwanken die Temperaturen viel stärker. Mhm. Also im Winter ist es kälter und im Sommer ist es heißer, weil eben kein Wasser da ist, um diese Temperaturschwankungen sozusagen abzupuffern, abzumildern.
Mhm. Aber im Winter am Meer müsste doch nach ein paar kalten Tagen das Meer auch abgekühlt sein, weil es ja die Wärme an die Luft abgegeben hat. Eigentlich.
Ja, also klar kühlt das Meer im Winter ab, aber eben nur sehr, sehr langsam. Und das liegt daran, weil im Wasser viel mehr Wärme gespeichert ist als in der Atmosphäre, also als in der Luft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Daher kann das Meer praktisch den ganzen Winter durch Wärme liefern und die Luft so erwärmen. Und das hat zwei Gründe eigentlich. Erstens gibt es rein von der Masse her ja viel mehr Wasser in den Ozeanen als Luft in der Atmosphäre.
Mhm.
Ich kann da auch mal ein paar Zahlen nennen. Also die ganze Luft zusammen hat eine Masse von etwa 5 Billiarden Tonnen.
Ja.
sagt einem erstmal nichts.
Also die ganze Atmosphäre.
Wenn man die auf eine Waage legen könnte, würde die 5 Milliarden Tonnen wiegen. Das sagt einem erstmal nichts. Aber wenn man es jetzt mit dem Wasser vergleicht, wird es klar. Alles Wasser auf der Erde wiegt dagegen etwa eine Billiarde Tonnen. Das ist das 200-Millionen-fache.
Oh, krasser Unterschied, muss man sagen. Obwohl die Luft ja sozusagen viel mehr Volumen hat natürlich. Ne?
Ja genau, Luft ist halt ein Gas und hat deswegen eine viel, viel geringere Dichte und nimmt auch mehr Raum ein. Nun ist es aber so, dass nicht das gesamte Meerwasser direkt als Wärmespeicher zur Verfügung steht, weil das Meerwasser nur in einer oberen Schicht auch gründlich durchmischt ist. In die Tiefen des Meeres gelangt aus der Luft kaum Wärmeenergie oder nur extrem langsam. Das heißt, der Wärmeaustausch zwischen Luft und Meerwasser findet vor allem in den oberen 100 bis 200 Metern der Ozeane statt. Aber auch das ist immer noch viel mehr Masse an Wasser, als alle Luft auf der Erde zusammen wiegen würde.
Also man kann sagen, es gibt einfach viel mehr Tonnen Wasser als Luft auf der Welt. Und daher kann das Ozeanwasser auch viel mehr Wärme speichern, als die Luft Wärme speichern kann. Einfach wegen der Masse.
Genau, das ist der eine Grund. Und dazu kommt noch, dass Wasser auch noch eine sehr hohe sogenannte spezifische Wärmekapazität hat. Das ist jetzt wirklich pure Physik. Da musst du jetzt mal kurz aufpassen, Jens.
Ich passe die ganze Zeit super auf. Die Ohren voll gespitzt. Also los, Wärmekapazität. Was damit los?
Ja, also dazu muss man erstmal den Unterschied zwischen Wärme und Temperatur kennen.
Das ist nicht das Gleiche?
Nein. Wärme ist ja eine Energieform, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, und hat die Einheit Joule. Und Temperatur hat ja aber die Einheit Grad Celsius oder noch offizieller in der Physik Kelvin. Und das kannst du dir auch ganz gut erklären, was der Unterschied ist. Pass auf, stell dir einen Luftballon gefüllt mit 20 Grad warmer Luft vor. Wenn wir nun langsam die Hälfte der Luft aus dem Ballon lassen, wie hoch ist dann hinterher die Temperatur der restlichen Hälfte der Luft, die noch im Ballon steckt?
Die hat sich ja nicht geändert, nur weil was weggenommen wurde. Die ist auch noch 20 Grad dann.
Genau, aber die Wärmeenergie, die noch im Ballon steckt, die hat sich jetzt halbiert. Denn die Hälfte der Luftteilchen, die ja die Energie mit sich rumtragen als Bewegungsenergie, die ist ja weg. Also ist auch die Hälfte der Wärmeenergie weg.
Stimmt, ich habe das noch nie so gesehen. Klar, also ich hätte gedacht, Wärme und Temperatur ist irgendwie das Gleiche, aber tatsächlich ist es anscheinend nicht das Gleiche.
Genau. Ich versteh's. Genau, man kann die Definition so sagen, die Temperatur gibt die durchschnittliche Bewegungsenergie der Luftteilchen an. Also wie schnell wuseln die rum. Und die ändert sich ja nicht, wenn man die Hälfte der Teilchen wegnimmt. Aber die Wärmeenergie ist die Summe der Energie aller Teilchen, die du zusammen vorliegen hast. Wenn du die halbierst, hast du auch nur noch halb so viel Energie. Das ist der Unterschied. So, und jetzt kommt die Größe, die wir spezifische Wärmekapazität nennen. Das ist ein Maß dafür, wie viel Wärmeenergie ich einem Stoff zuführen muss, damit sich ein Kilogramm davon genau um ein Grad erwärmt.
Ja, okay, das muss ich jetzt einmal kurz verarbeiten. Also ich denke mir jetzt mal ein Kilogramm Wasser. So, das soll jetzt um ein Grad erwärmt werden. Dann ein Kilogramm Wasser ist ja ein Liter. Dann tue ich also ein Liter Wasser in den Wasserkocher und dann sagen wir mal, das Wasser aus der Leitung, was ich da rein tue, hat 10 Grad Celsius Temperatur. Jetzt stelle ich den Wasserkocher nur so kurz an, dass die Temperatur von 10 auf 11 Grad Celsius steigt. Ne? Und wenn ich dann den Energieverbrauch dafür messen würde, dann habe ich die spezifische Wärmekapazität, so heißt das ja offensichtlich, von Wasser. Die Energie, die ich brauche, um von 10 auf 11 Grad Celsius zu kommen.
Genau, das ist die Definition.
Aber ist das nicht das Gleiche, ob ich ein Kilogramm Luft oder ein Kilogramm Wasser um ein Grad Celsius erwärme? Ist es jeweils ein Kilogramm, also die gleiche Masse? Da müsste doch auch die gleiche Energie da reingehen, um es 1 Grad Celsius wärmer zu machen.
Das könnte man denken, aber genauso ist es eben nicht. Um 1 Kilogramm Wasser um 1 Grad zu erwärmen, braucht man sogar 4-mal so viel Energie, als wenn du dasselbe machen würdest mit 1 Kilogramm Luft.
Aber es ist doch dieselbe Masse, 1 Kilogramm Luft und 1 Kilogramm Wasser. Das ist ja verrückt, dass man so viel mehr Energie braucht, um Wasser zu erwärmen, dieselbe Differenz.
Aber es sind eben verschiedene Stoffe, die aus anderen Molekülen zusammengesetzt sind und die sich deswegen auch anders verhalten.
Ich erinnere mich etwas dunkel. Das letzte Mal, wo ihr mir sowas in unserem Audible-Podcast erklärt habt, da hat Michael so Turnübungen gemacht, sehr gegen seine Natur.
Ja.
Und er hat das Molekül mit so Hampelmann-Positionen nachgestellt.
Ja, wir haben das sogar schon hier im Podcast gemacht, damals, als wir über die Treibhausgase gesprochen haben.
Aber ohne Turnen, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, ob du hier auf dem Kopf standest.
Da hat es ja zum Glück keiner gesehen.
auf jeden Fall, dass es diesen großen Unterschied gibt. Das liegt eben an den besonderen Eigenschaften der Wassermoleküle. Mhm. Und darüber haben wir auf jeden Fall in der Treibhauseffekt-Folge schon gesprochen. Wir haben ja damals gesagt, Wassermoleküle sind hervorragende Tänzer. Also die können jede Menge coole Moves, oder physikalisch gesagt, sie können auf viele verschiedene Weisen schwingen und rotieren und haben deshalb sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Energie aufzunehmen. Quasi in sich selbst, in ihren inneren Molekülbewegungen, ohne dabei gleich wild durch die Gegend flitzen zu müssen und so die Temperatur des Wassers zu erhöhen. Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle dagegen, das sind ja die wesentlichen Bestandteile der Luft, die sind richtig miese Tänzer. Ich glaube, Michael sagte damals Headbanger.
Ja, vielleicht.
Mehr können die nicht. Steckt man da jetzt immer mehr Wärmeenergie in die Luft, dann können die damit kaum tanzen, sondern einfach nur immer schneller als vorher durch die Gegend flitzen. Mhm. Und deshalb steigt die Temperatur von so einem Kilogramm Luft bei Energiezufuhr viel schneller an als die von einem Kilogramm Wasser.
Ich verstehe jetzt auch, warum ihr diesen Erklärumweg gemacht habt. Das heißt ja, die Ozeane können also sehr viel Wärmeenergie aus der Luft aufnehmen, ohne dabei selbst großartig im selben Maße wärmer zu werden. Mhm. Also erstens, weil es so viel mehr Wasser als Luft gibt, wo sich die Wärme dann drin verteilen kann, die Energie. Und zweitens, weil die spezifische Wärmekapazität, tolles Fachwort, von Wasser eben so groß ist im Vergleich zur Luft. Weil die eben die Energie aufnehmen können, ohne dass gleich die Moleküle wahnsinnig flitzen müssen.
Genau. Und andersrum ist es eben auch so. Im Winter kann das Wasser eine Menge Energie an die Luft abgeben und die Luft spürbar erwärmen. Aber das Wasser kühlt sich dadurch viel langsamer nur ab.
Okay, das verstehe ich jetzt. Aber uns geht's ja hier heute nicht um die Jahreszeiten und dass jetzt Sommer und Winter an den Meeresküsten milder ausfallen als im Inland. Ihr wolltet ja erklären, wie die Ozeane die durchschnittliche Erderwärmung insgesamt, also über Jahreszeiten und viele Jahre hinweg, abmildern.
Genau. Das ist im Prinzip der gleiche Effekt, nur in groß. Also, wenn wir zurückdenken an die Zeit vor der Industrialisierung, da gab es lange Zeit ein Gleichgewicht von Wärme. Ja, wie viel ist von der Luft in die Ozeane gegangen und andersrum. Im globalen Mittel, also über alle Jahreszeiten und Regionen verteilt, hat sich daher weder die Lufttemperatur noch die Wassertemperatur großartig verändert. Es gab natürlich immer regionale Schwankungen, jahreszeitliche Schwankungen, aber über die Jahre gemittelt gab es ein Gleichgewicht. Und das ist eben heute wieder ganz anders.
Genau, dieses Temperaturgleichgewicht zwischen Luft und Wasser ist heute gestört, weil die Luft durch den menschgemachten Treibhauseffekt eben in kurzer Zeit um einiges wärmer geworden ist. Mhm. Und die jetzt ja im Vergleich kühleren Ozeane nehmen deshalb seit der Industrialisierung ständig Wärme aus der Luft auf. Und zwar mehr, als sie wieder an die Luft zurückgeben. Mhm. Und dabei steigt natürlich ihre Temperatur, aber nur ganz langsam. Und deshalb können sie auch heute noch immer weiter Wärme aufnehmen.
Weil es so viel Wasser gibt im Vergleich zur Luft und weil Wasser so eine enorme, große Wärmekapazität hat.
Genau.
Zwei Gründe für dieses, was du gerade erklärt hast.
Genau, und daraus ergibt sich dann eine ganz erstaunliche Erkenntnis. Von aller Wärme, die seit der Industrialisierung auf der Erde dazugekommen ist, also durch unser Tun, haben die Ozeane etwa 90% weggespeichert. Mhm. Nur 10% dieser zusätzlichen Wärmeenergie steckt wirklich in der Luft und im Gestein der kontinentalen Erdoberfläche.
90% der zusätzlichen Wärme, das ist ja gewaltig.
Ja.
Also auch dafür müssen wir die Ozeane einfach lieben. Ich glaube, ich heirate die Ozeane sogar.
Mach das.
Ich stelle mir gerade vor, was ohne die Ozeane los wäre. Dann wäre ja nicht nur mehr CO2 in der Luft, was jetzt im Wasser aufgelöst und umgewandelt wurde. Das wäre dann alles in der Luft. Dann würde ja außerdem auch noch diese ganze zusätzliche Wärme, die die Ozeane als Wärmeenergie weggespeichert haben, die würde stattdessen ja auch noch in der Luft sein. Dann wäre es ja unfassbar heiß wahrscheinlich jetzt schon auf der Erde.
Also einerseits hast du recht, würde man alle Wärme, die die Ozeane aufgenommen haben über diese Zeit, schlagartig in die Luft entlassen, dann wäre das Leben auf der Erde quasi zu Ende. Aber andererseits ist die Rechnung auch nicht so einfach. Und es ist in Wahrheit so, wenn die Ozeane gar nicht da wären, wenn man also dieses ganze Geschehen mal durchrechnen würde auf einer Erde, die einfach trocken ist, dann hätte die Erde auch viel weniger Energie aufgenommen, als sie es in Anwesenheit der Ozeane in Wahrheit getan hat. Die Atmosphäre wäre ohne die Ozeane wärmer als heute, aber nur ungefähr um ein halbes Grad. Abgesehen davon, dass wir ohne Ozeane noch ganz andere Schwierigkeiten hätten. Das wäre auch schon dramatisch, aber es wäre eben auch nicht das Ende vom Leben auf der Erde.
Okay, dass es nur ein halbes Grad wärmer wäre, ist ja aber jetzt verwunderlich, nachdem ihr mir gerade erklärt habt, dass die Ozeane 90% der zusätzlichen Wärme, die generiert wurde, aufgenommen haben. Warum ist das jetzt so wenig?
Ja, die Ozeane haben diese riesen Wärmemengen eben nur deshalb aufgenommen, weil sie es können. Ja, also wenn keine Ozeane da sind, um ständig Wärme aus der Luft aufzunehmen, dann würde die ja dann etwas wärmere Atmosphäre auch mehr Energie wieder zurück ins All strahlen, als sie es heute tut. Daher hätte die Erde als Ganzes ohne die Ozeane insgesamt viel weniger Wärmeenergie eingesammelt über die Jahrzehnte und trotzdem hätte die Luft eine höhere Temperatur.
Mhm. Ohne Ozeane, okay.
Ja.
Pass auf, wir machen es vielleicht mal ein bisschen anschaulicher. Stell dir vor, Jens, du bist die Atmosphäre und ich bin die Sonne. Ja, ganz was Alltägliches. So. Und ich bestrahle dich jetzt mit Energie. Ich schmeiße dir Energie in Form von Tennisbällen zu.
Okay.
Ja? Und du sollst versuchen, die alle zu fangen und zu behalten. Was würde passieren?
Also wenn du ganz viele Bälle schmeißt, ein paar könnte ich natürlich fangen und in den Händen halten. Aber wenn es dann irgendwann zu viele Bälle wären und du immer weitere Bälle schmeißt, wie es die Sonne ja so tut, dann würden mir natürlich die Bälle runterfallen oder ich könnte sie gar nicht mehr fangen, weil die Hände schon voll sind.
Genau. Du speicherst also ein paar von den Bällen, bis deine Hände voll sind und das passiert recht schnell. Und dann musst du alle weiteren Bälle wieder abgeben. Die prallen dann ab oder fallen runter, die kannst du nicht behalten.
Mhm. Ah, und die Bälle, die ich halten kann, das ist dann die Wärme, die in der Atmosphäre gespeichert ist in deinem Bild jetzt?
Mhm.
Und alle weiteren Bälle, die ich nicht mehr halten kann, die fallen runter. Das ist also die Energie, die quasi wieder zurück ins Weltall gesendet wird.
Genau. Und jetzt bringen wir die Ozeane mit ins Spiel. Stell dir so eine große Umhängetasche vor. Mhm. Am besten eine blaue. Eine große blaue Plastik-Umhängetasche.
Kann ich mir gut vorstellen.
Die hast du jetzt und die kannst du benutzen, um die Tennisbälle ja festzuhalten, die ich dir zuwerfe. Wie würde das dann aussehen?
Ja, wenn ich eine große blaue Umhängetasche habe, dann stecke ich die Bälle natürlich auch in die Tasche. Und die Tasche steht jetzt für die Ozeane als Bild.
Genau. Dank der Tasche kannst du also viel mehr Bälle gleichzeitig bei dir behalten, als nur mit deinen Händen, ja, denn du kannst sie ja wegpacken. Das heißt, die Atmosphäre, deine Hände, die ist etwas kühler. Aber du sammelst in der Tasche ganz viele Tennisbälle an. Das sind die Ozeane und die haben die Wärmeenergie aufgenommen. Wenn du also die Umhängetasche nicht hättest, hättest du zwar vielleicht ein paar mehr Bälle in der Hand, weil du dir mehr Mühe gibst und die sonst nirgendwo hinpacken kannst, aber du könntest auch nicht mehr Bälle halten. Mit der Umhängetasche hast du nicht ganz so viel in den Händen, aber trotzdem insgesamt viel mehr Tennisbälle dabei.
Und das entspricht jetzt der Tatsache, dass du bist ja die Atmosphäre, Jens, etwas kühler bist, solange du die Umhängetasche hast, weil du ständig Bälle wegpackst und vielleicht nur einen in der Hand hältst.
Okay, der eine in der Hand ist dann meine Temperatur und ich habe nicht drei, weil ich gar keine Tasche habe.
Genau, und wenn du die nicht hast, dann musst du natürlich alle Bälle in der Hand halten, dann schaffst du vielleicht drei, vier, bist also etwas wärmer, aber hast dann natürlich trotzdem insgesamt ja viel weniger Bälle eingesammelt, als wenn du die Tasche vollgepackt hast.
Das ist ein schönes Bild zum Abschluss. Also Michael als Sonne, ich als Atmosphäre und meine blaue Plastikumhängetasche als Meer, finde ich sehr gut. Dann hat ja diese Wärmeaufnahme der Ozeane eigentlich zwei Seiten. Sie sorgt einerseits dafür, dass die Luft etwas kühler ist, was gut ist für uns Wesen an der Erdoberfläche. Aber andererseits speichert die Erde als Planet insgesamt viel mehr Wärme dadurch, dass Ozeane da sind und diese Wärme aufnehmen, die sonst möglicherweise zum großen Teil zurückgestrahlt worden wäre ins All. Das hat doch bestimmt auch noch negative Folgen, dass einfach die Energie jetzt erstmal hier geblieben ist, auch wenn wir sie im Ozean weggepackt haben.
Auch das macht Probleme, aber die Probleme kommen ja erst nächste Woche.
Ja, genau. Heute lieben wir die Ozeane. Sehr gut. So, bevor ich jetzt versuche, das nochmal zusammenzufassen, warum wir die lieben, die Ozeane, haben wir noch ein paar kleine Hinweise, wie immer.
Wie immer, genau. Wir machen ja diese Umfrage jedes Mal und jetzt ist wieder ein neues Thema da, die Ozeane. Das heißt, es gibt auch wieder einen neuen Fragebogen, den ihr für die Uni Hamburg ausfüllen könnt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das tut. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wenn er euch gefällt. Gerne gut. Wenn ihr Kritik habt, dann schreibt uns lieber eine E-Mail an podcast@ganzinruhe.de. Wir lesen die alle und auf die allermeisten antworten wir auch.
Sehr gut, das waren die Hinweise der organisatorischen Art. Und jetzt versuche ich nochmal zusammenzufassen, warum wir Ozeane lieben. Nämlich sorgen Ozeane auf zwei Arten dafür, wie ich heute gelernt habe, dass die Erwärmung der Erdatmosphäre gebremst wird. Sie speichern nämlich, das war der erste Teil unserer Folge heute, ein gutes Viertel, 25-30% von dem CO2, das wir als Menschen in die Luft gepustet haben, in sich ab und mildern so den menschgemachten Treibhauseffekt insgesamt.
Genau.
Und zweiter Effekt, sie speichern auch ganz direkt Wärme aus der Luft weg, die durch den Treibhauseffekt dazugekommen ist in unserer Erdatmosphäre. Und das bremst die Geschwindigkeit der Erderwärmung auch etwas ab, was gut ist für uns. Aber es steigert auch gleichzeitig die insgesamte Energieaufnahme der Erde, weil sozusagen die Ozeane Energie speichern, die ohne die Ozeane oder ohne dass sie da wären, möglicherweise auf der Erde gar nicht gehalten worden wäre. Das ist dann der Umhängetascheneffekt, die wäre sonst abgestrahlt worden. Und so stecken 90% der von der Erde zusätzlich aufgenommenen Wärme über die letzten 150 oder 180 Jahre stecken in den Ozeanen drin.
Dafür lieben wir sie. Und nächste Woche besprechen wir dann ganz in Ruhe, dass es dabei leider auch einige Probleme gibt. Mhm. Das wird aber auch wieder aufschlussreich und interessant. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid.
Genau, wir freuen uns nicht auf die Probleme, wir freuen uns aber, sie ein bisschen besser verstehen zu können, weil das macht Aha-Effekte im Kopf.
Genau, mit euch. Bis nächste Woche. Tschüss.
Wiederhören.
Tschüss.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.